Jedes Unternehmen muss wissen, wo bin ich abhängig von Biodiversität und Ökosystemleistung und wo wirke ich ein auf Biodiversität und Ökosystemleistung. Man kann das ignorieren, noch vielleicht als Unternehmen. Das bedeutet aber, dass man sich auf extrem dünnes Eis begibt, aus vielerlei Gründen. Also angefangen von Reputation, Zugang zu Kapital, aber irgendwann auch mit dem Risiko, dass dieses eigene Kerngeschäft überhaupt nicht mehr betrieben werden kann. Can you feel it?
Herzlich willkommen zu Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. Uns bleibt nur wenig Zeit, um unseren Planeten noch vor dem Schlimmsten zu bewahren. Deshalb konzentrieren wir uns in dieser Serie auf das, was nun am relevantesten ist. Auf die Akteure, die den größten Hebel haben. So wie zuletzt Siemens Energy mit einem CO2-Fußabdruck, der fast doppelt so groß ist wie der der Bundesrepublik. Oder das bisher umsatzstärkste Unternehmen bei Planetary Business, nämlich Microsoft, mit rund 130 Milliarden Dollar Umsatz. Mein heutiger Gast repräsentiert einen Wirtschaftsakteur, der in einer ganz anderen Liga spielt. Seine Wirtschaftsleistung pro Jahr liegt bei geschätzten 125 Billionen Dollar. Ohne ihn geht quasi gar nichts auf der Welt. Und trotzdem beschäftigen wir uns viel zu wenig mit ihm. Er ist der Elefant im Raum. Nehmen wir uns die Zeit, ihn zu benennen und zu würdigen. Mir gegenüber sitzt nun Dr. Frauke Fischer. Sie ist Expertin für Biodiversität und promovierte Tropenbiologin. Sie ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des WWF und führt eine Unternehmensberatung. Liebe Frau Fischer, danke, dass Sie hier sind und ich Ihr Wissen anzapfen darf.
Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne bin ich hergekommen.
Schön. Fangen wir damit an, die Wunder der Natur rein wirtschaftlich zu betrachten. Frau Fischer, woher kommt diese unfassbar große Zahl von 125 Billionen Dollar, die die Natur für uns an Leistung erbringt?
Wir sprechen von Ökosystemleistung. Das sind Leistungen wie die Bereitstellung natürlicher Ressourcen, Holz zum Beispiel, also Sachen, die wir direkt aus der Natur entnehmen können, aber auch Trinkwasser. Dann gibt es Regulierungsleistungen, wie zum Beispiel die Regulierung unseres Weltklimas, der Regulierung von globalen Wasserkreisläufen oder Bestäubung. Dann gibt es sogenannte Basisleistungen, also die Bereitstellung fruchtbarer Böden zum Beispiel. Oder Photosynthese, also die Fähigkeit von Pflanzen aus anorganischen Materialien organisches Leben zu machen. Und last but not least kulturelle Leistungen, zum Beispiel die Erholung, die wir in der Natur finden. Und jetzt kann man das ausrechnen. Man kann zum Beispiel mal sich angucken, welchen Wert hat denn das Holz, welchen Marktwert, das wir jedes Jahr auf der Welt vertreiben. Dann hat man es eine Zahl, die man schnell zusammenbekommt. Dann kann man sich ausrechnen, wie viel Wert unsere Lebensmittel haben, die ja fruchtbare Böden benötigen. Übrigens eine Leistung, die Menschen nicht erbringen können. Also Menschen können keine fruchtbaren Böden erzeugen.
Was ist denn genau ein fruchtbarer Boden?
Jeder, der einen Balkon hat oder einen Garten, der kann ja mal einen Eimer Sand nehmen und da irgendeine Pflanze reintun. Und dann wird er feststellen, dass das der Pflanze nicht genügt. Also Sonnenlicht und Wasser reicht nicht, sondern die Pflanze braucht auch andere Nährstoffe und die findet sie in einem fruchtbaren Boden.
Medikamente? Das auch aus der Natur,
ja,
richtig?
Ja, genau. Ungefähr ein Viertel der Medikamente enthalten Wirkstoffe, die ursprünglich aus der Natur kommen. Bei Krebsmedikamenten ist der Anteil sogar noch viel, viel höher.
Dann fällt mir noch ein, Küstenschutz.
Ja, genau. Natur schützt uns vor Erdrutschen, vor Überschwemmungen, aber auch vor Sturmfluten an Küsten. Wir wissen, dass wenn wir der Natur wieder mehr Raum geben würden, wir viele Schäden, die durch solche sogenannten Naturkatastrophen hervorgerufen werden, verhindern könnten. Denn meistens sind das ja genau das nicht. Sie sind keine Naturkatastrophen, sondern sie sind Katastrophen, die entstanden sind, weil der Mensch die Natur da zurückgedrängt hat.
Was sind eigentlich Wälder im systemischen Sinne?
Auf jeden Fall sehr viel mehr als die Summe aller Bäume. Ja. Da kommen wir dann fast schon zu dieser Problematik des Aufforstens. Alle wollen das gerne machen, aber es muss klar sein, ein Mensch kann keinen Wald pflanzen, er kann Bäume pflanzen. Ein Wald ist ein Ökosystem. Da spielen unzählige Tier- und Pflanzenarten in sehr komplexen Nahrungsnetzen und in Abhängigkeit verschiedener Prozesse eine Rolle miteinander. Das ist wahnsinnig komplex, schon in einem mitteleuropäischen Wald, schwer zu verstehen. Aber wenn wir dann in die Tropen gehen, ja, Also alleine im Amazonas gibt es jetzt eine neue Schätzung, die sagt, dass da etwa noch 9000 unbeschriebene Baumarten stehen. Also wir wissen darüber ganz, ganz wenig. Insofern kann ich Ihre Frage fast nicht beantworten. Was ist ein Wald? Meine Antwort wäre ein hochkomplexes System, das wir kaum verstehen, von dem wir aber wissen, dass wir sehr stark abhängig davon sind.
Das war der Wald. Worum geht es bei den Korallenriffen?
Bei den Korallenriffen geht es um ganz viel. Also zum einen kann man sagen, ein wahnsinnig ästhetischer Wert. Nicht umsonst fahren die Leute da ja hin, um sich die anzugucken. Diese Warmwasserkorallen, die sind extrem bunt. Auch da wahnsinnig viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Und Korallenriffe, wenn wir nochmal zu dem ökonomischen Wert kommen, der ist auch gigantisch. Also der ist gigantisch, wenn wir uns den Wert der touristischen Nutzung angucken. Der ist aber auch sehr hoch, wenn wir uns angucken, welche Infrastruktur dahinter geschützt wird. Also Schnitt sind das ungefähr 190.000 US-Dollar, die einen Hektar Korallenriff pro Jahr schützt. Also riesige Mengen. Das stärkste Schmerzmittel der Welt kommt aus einer marinen Kegelschnecke, also auch einem Bewohner eines solchen Riffs. Da sind wir dann wieder bei dem, was wir eingangs gesagt haben, die wilde Apotheke. Auch da spielen Korallenriffe eine ganz, ganz große Rolle.
Und die meisten Fischarten leben dort, richtig?
Ja, die Artenvielfalt von Korallenriffen, die ist extrem hoch.
Wir werden heute über Biodiversität sprechen. Was müssen wir wissen? Da gibt es drei verschiedene Arten.
Genau, es gibt drei Komponenten.
Genau,
die meisten Menschen werden denken, ja, Biodiversität, klar, habe ich schon mal gehört, das ist doch Artenvielfalt. Aber Artenvielfalt ist eben nur eine Komponente von Biodiversität oder biologischer Vielfalt. Artenvielfalt ist jedem von uns irgendwie verständlich. Also ein Hund ist keine Katze, eine Giraffe ist kein Zebra, ein Ahorn ist keine Rose. Dann gibt es aber zwei andere Komponenten, nämlich einmal genetische Vielfalt. Das ist die Variation innerhalb von Arten. Und genetische Vielfalt ist wichtig. Sie ist für uns wichtig, denn sie ist für Menschen der Garant, dass wir so viele verschiedene Fähigkeiten haben. Wenn wir keine genetische Vielfalt hätten, dann würden sich vielleicht alle Menschen nur für Fußball interessieren oder alle könnten nur Brot backen. Aber diese verschiedenen Fähigkeiten, die wir haben, die uns ja als Art auch so erfolgreich machen, die basieren auf einer hohen genetischen Vielfalt. Und je höher die genetische Vielfalt ist, umso vielfältiger ist auch das Immunsystem. Das bedeutet, dass eine hohe genetische Vielfalt innerhalb einer Art immer auch ein Garant ist gegen das Aussterben. Geparde wären ein Beispiel. Alle Geparde in Afrika sind miteinander so verwandt wie sie mit ihren Geschwistern, also eine sehr ähnliche genetische Ausstattung. Und Geparde sind auch deshalb vom Aussterben bedroht, weil eine einzige Gepardenkrankheit wahrscheinlich genau dieses Immunsystem, was die jetzt alle haben, treffen könnte. Und das ist ein Problem, dass eben dieses Seltenmachen von Arten auch eben die Aussterbewahrscheinlichkeit erhöht. Und die dritte Komponente von biologischer Vielfalt, da gehen wir dann sozusagen eine Ebene höher, das ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also ein Wattenmeer ist was anderes als ein Korallenriff, ein Regenwald ist was anderes als eine Wüste. Und diese drei Komponenten, also genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt von Ökosystemen, die sind Garant für das, womit wir angefangen haben, nämlich diese Ökosystemleistung.
Sie haben ein Buch geschrieben, passenderweise, über Ökosysteme, darüber, wie die funktionieren. Und ich möchte allen, die uns gerade hören, dringend empfehlen, das zu lesen. Ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Und das Buch hat einen interessanten Titel, der heißt »Was hat die Mücke je für uns getan?« Frau Fischer, was hat die Mücke denn für uns getan?
Genau, also der Untertitel des Buches heißt ja auch »Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet«. Und die ganz kurze Antwort auf diese Frage ist »Ohne Mücke keine Schokolade«.
Oh Gott.
Ja, denn Mücken sind tatsächlich zwei Arten von Bartmücken, die Hauptbestäuber von Kakao. Also wenn wir diese beiden Mückenarten ausrotten würden, würde es mit der Schokoladenproduktion auf der Welt ganz, ganz schlecht aussehen. Honigbienen sind viel zu riesig, die können eine Kakaoblüte nicht bestäuben. Und auch von Hand funktioniert das ganz, ganz schlecht. Also am besten lassen wir es die Mücken weiterhin machen. Die machen das kostenlos, die machen das hocheffizient. Und die sind also Voraussetzung dafür, dass wir alle eine schöne Schokolade genießen können.
Das heißt, die Blüte ist so klein, dass da nur diese bestimmte Art
reinpasst. Genau, die ist sehr klein und die ist irgendwie kompliziert gebaut.
Nehmen wir den schlimmsten Fall an, und ich werde schon ganz nervös als Kakao-Liebhaber. Diese Arten gibt es nicht mehr. Ja. Würde dann eine andere den Platz einnehmen und sich da so reinfriemeln?
Nee, also wenn jetzt diese zwei Mückenarten, die da so wichtig sind, die aussterben, dann würde die Kakaoproduktion weltweit zusammenbrechen. Über lange evolutive Zeiten würde es vielleicht schon so sein, dass andere Insekten entdeckten Arten diese dann ja frei werdende Nahrungsressource auch irgendwie erkennen würden. Aber diese evolutiven Prozesse laufen eben ganz, ganz langsam ab. Deswegen ist der Begriff, dass man sagt, ja, eine Art ist an irgendwas angepasst, eigentlich falsch. Mhm. Weil also es funktioniert ja nicht, dass eine Tierart sozusagen ein Problem erkennt und dann denkt, och, dann passe ich mich mal an. Also so funktioniert Evolution überhaupt nicht, sondern Evolution ist so, dass man quasi zufällig auf irgendwas passt. Und wenn man auf irgendwas gut passt, dann kann man sich erfolgreich vermehren, dann wird man häufiger. Und am Ende sieht es so aus, als hätte die Natur das so aufeinander abgestimmt.
So, jetzt haben wir also die drei Dimensionen der Biodiversität verstanden. Jetzt ist das Nächste, was wir wissen müssen, dass Biodiversität sehr ungleich verteilt ist auf dem Planeten. 50% aller Arten, habe ich in Ihrem Buch gelesen, sind in den Regenwäldern. Mhm. Warum ist das so?
Das hat mit der hohen Konkurrenz zu tun. Also Regenwälder stehen, wie wir ja inzwischen wissen, auf sehr armen Böden. Das wusste man früher ja nicht. Diese Böden sind extrem arm. Die gesamte organische Masse, die ist dann nicht in einer Humusschicht, in einer so fruchtbaren Bodenschicht, sondern die befindet sich in dem lebenden und toten Material. Also totes Material heißt Holz und lebendes Material sind sozusagen die lebenden Teile einer Pflanze und der Tiere. Und weil die Nährstoffe so wahnsinnig begrenzter sind, gibt es ein evolutives Wettrüsten um den Zugang zu diesen Nährstoffen. Also zum einen, also ich sage das jetzt in Anführungszeichen, entwickeln oder denken sich hier Tier- und Pflanzenarten immer neue Mechanismen auf, sich vor Räubern und Konkurrenten zu schützen und sie entwickeln immer neue Strategien, sich Ressourcen möglichst schneller und besser verfügbar zu machen als andere. Und das führt, da sind wir bei dem Medikamententhema, dazu, dass gerade tropische Pflanzen extrem viele sekundäre Inhaltsstoffe haben, also über eine riesige Vielzahl an ja letzten Endes Giften verfügen, übrigens nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere in den Tropen, die wir dann wiederum nutzen können als Medikamente zum Beispiel.
Und Sie kennen sich ja wirklich aus mit Regenwald, denn Sie haben nicht Ihr Wissen aus Büchern, wie viele Biologinnen wahrscheinlich, sondern Sie haben eine ganz intensive Erfahrung gemacht. Ja. Das ist kaum, also ich kann das kaum glauben. Sie haben 10 Jahre lang im Regenwald gelebt, nämlich an der Elfenbeinküste. Und zwar ohne Strom und Sanitäranlagen.
Das stimmt.
Das stelle ich mir recht unbequem vor. Was war die Belohnung dafür? Also was ist so schön daran, im Regenwald zu leben?
Genau. Die Belohnung ist, also sozusagen die Herausforderung ist gleichzeitig auch die Belohnung. Also kein fließendes Wasser zu haben, keine sanitären Anlagen zu haben, nicht einfach immer und überall das Licht anzumachen, das ist ja irgendwie doof. Aber gleichzeitig ist man natürlich so nah in und mit der Natur, dass das auch ja eine große Belohnung eben ist. Etwas, was wir in Deutschland ja gar nicht mehr erleben. Mal wirklich absolute Dunkelheit oder nur die Geräusche von Tieren und soweit das Auge blickt, nur Natur zu sehen, das ist schon etwas, ja, also für eine Biologin auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles. Aber ich glaube auch für die allermeisten Menschen insgesamt eine Erfahrung, die ja so Spuren hinterlässt.
Nun können wir nicht alle stehen und liegen lassen und jetzt auch da unten leben in der Elfenbeinküste. Aber was empfehlen Sie uns? Wie schaffen wir das, dass wir wieder mehr Nähe zur Natur haben? Ich möchte schon sagen, auch mehr Demut entwickeln.
Ja. Auch bei uns kann man ja mal in den Wald gehen oder sich mal ans Meer setzen. Und ich würde behaupten, dass es sich für jeden Menschen lohnt, das mal zu machen, aber man muss dann eben auch mal aktiv werden. Also einfach sich nur in den Fernsehsessel setzen und einen Tierfilm gucken, genügt dann, glaube ich, eher nicht.
Ich gehe jetzt also raus in die Natur vor die Stadt und stelle fest, das ist eigentlich alles so wie immer.
Mhm.
Oder? Also hier kriegen wir nicht diese Entwicklung mit, diese Entwicklung in zwei Richtungen. Dem Menschen geht es immer besser. Und den Tier- und Pflanzenarten immer schlechter. 2/3 des Lebens im Meer und 3/4 des Lebens auf dem Land sind schon so stark vom Menschen beeinträchtigt, dass sich Tiere und Pflanzen nur noch sehr eingeschränkt entfalten können, was ein Irrsinn ist.
Ja.
Und das Gefährliche daran ist ja, wir haben es nicht mit einer allmählichen, also mit einer linearen Entwicklung zu tun, auf die wir dann einfach irgendwann reagieren, wenn wir meinen, dass es uns jetzt zu gefährlich wird. Sondern wir stehen an der Schwelle oder vielleicht sind wir schon inmitten von den Tipping Points. Und gerade was das Amazonasgebiet betrifft, da gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Was können Sie uns darüber berichten?
Der Amazonas ist ja ein riesiges Waldgebiet, so groß, dass man lange dachte, dass man da Regenwald zerstören kann, ohne dass da viel passiert. Und wir wissen inzwischen, dass der einen Tipping Point hat, der liegt wahrscheinlich bei einer kompletten, also bei einer Entwaldung von 20-24% des ursprünglichen Gebietes. Wenn wir das erreicht haben, dann kann der Amazonas selber kein Regenwald Klima mehr erzeugen. Viele Menschen denken, Regenwälder stehen da, wo es viel regnet, aber es ist genau umgekehrt. Es regnet da viel, wo es Regenwälder gibt. Das bedeutet, wenn wir den Amazonas so stark zerstört hätten, dann würde der langsam eine Savanne werden. Und wir haben jetzt blöderweise schon ungefähr 17, vielleicht sogar schon 18% entwaldet. Das heißt, wir kommen diesem Tipping Point näher und näher. Und jetzt könnte man vielleicht denken, naja, dann ist da eben kein Regenwald, das ist jetzt blöd, aber Savanne ist ja auch okay. Das ist aber so nicht, denn diese großen Regenwaldblöcke, vor allem das Kongo-Becken in Afrika und das Amazonasbecken in Südamerika, die sind extrem wichtig für die Stabilisation des Weltklimas. Das heißt, wenn dieser Tipping Point erreicht wird, wenn der Amazonas in dieses Savannengebiet übergeht, dann ist wahrscheinlich keine Landwirtschaft in Mittel- und Nordamerika mehr möglich.
Warum?
Weil es immer trockener wird, weil diese Gebiete auch abhängig sind von den Regenfällen, die der Amazonas erzeugt. Und Regenwälder sind so eine Art weltweite Wasserpumpe. Das heißt, wenn wir einen Teil dieser Pumpe zerstören, den Amazonas, dann wird da nichts mehr gepumpt. Und das bedeutet, dass es in Regionen, die tausende von Kilometern entfernt sind, nicht mehr regnet.
Wie stellen Sie sich das vor mit diesen Tipping Points? Über welchen Zeitraum würde so etwas gehen?
Ja, das ist
wir denken ja, das ist von einem Tag auf den anderen.
Ja, das kann auch tatsächlich sein, dass es von einem Tag auf den anderen ist. Auf der einen Seite haben wir riesige Flächen und dieser Tipping Point, also wie gesagt, wir wissen ja, wir schätzen, dass er bei 22-24% liegt, aber dieser Unterschied, allein schon diese 2%, sind ja riesige Flächen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die jüngsten Zahlen darauf hindeuten, dass wir pro Sekunde ein Regenwaldstück zerstören von der Größe eines Fußballfeldes. Das heißt, vielleicht passiert es plötzlich, vielleicht ist dann diese eine Sekunde, wo dieses eine Fußballfeld große Regenwaldstück zerstört wurde, genau das, was uns über den Tipping Point bringt.
Und das Amazonasgebiet ist nur einer von 9 verschiedenen Tipping Points,
genau.
Erschreckenderweise.
Genau. Und jetzt muss man aber sagen, also der Tipping Point bei der Vernichtung des Amazonas, der besteht ja dann darin, dass dann diese Vertrocknung des Amazonas nicht mehr aufzuhalten ist. Und wenn wir diesen Tipping Point erreichen und bis wir dann die Auswirkungen sehen, dazwischen liegt auch nochmal Zeit. Also wenn wir sehen würden, wir haben den Tipping Point erreicht, dann ist es zu spät, dann können wir das schon nicht mehr umdrehen. Wir können nicht nur gegen den Amazonas-Tipping Point, sondern gegen diese anderen auch, nur anarbeiten, solange sie noch nicht eingetreten sind.
Das heißt, sofortiger Stopp des Abholzens?
Eigentlich schon. Also das wäre ja die Anwendung des Vorsorgeprinzips. Also wir wissen nicht ganz genau, wann der Schaden eintritt, aber wir wissen, dass wenn er eintritt, er unumkehrbar und gigantisch ist. Und das Vorsorgeprinzip würde dann besagen, ja, dann lassen wir das doch. Also wenn es so gefährlich ist, dann mache ich es lieber nicht.
Viele Arten stehen jetzt kurz vor dem Aussterben. Also sie sind noch nicht ausgestorben, sondern sie sind so dezimiert durch den Menschen, dass das Aussterben kurz bevorsteht. Können Sie uns da mal Zahlen nennen? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie sehr hat sich der Mensch ausgebreitet im Vergleich zu den wilden Tieren?
Ja, ein Ansatz, das sich anzugucken, wäre ja, dass man die Biomasse ausrechnet. Also man nimmt mal alle vorhandenen Individuen von Säugetieren, teilen wir die mal in 3 Gruppen. Also eine Gruppe ist Menschen. Die 2. Gruppe sind die Säugetier-Haustiere von Menschen, also das sind hauptsächlich Rinder und Schweine. Und das 3. wären wildlebende Säugetiere, also von der, was weiß ich, Zwergspitzmaus bis zum Blauwal. Und dann ist man dazu gekommen, dass 36% dieser Menge sind Menschen, also 36% des Gesamtgewichts sind ungefähr Menschen, 60% des Gesamtgewichts sind Nutztiere, hauptsächlich Rinder und Schweine.
Das ist ja Wahnsinn.
Dann bleiben nur noch 4% der Biomasse für alle wildlebenden Säugetiere. Und da gehören ja solche Riesen dazu, wie Elefanten, Nashörner, Nilpferde, Bisons, Giraffen, Rothirsche. Wenn wir die auf eine Wippe setzen würden, die und auf die eine Seite uns und unsere Haustiere und auf der anderen Seite alle Säugetiere der Welt, alle Wildtiere der Welt, die Wippe würde sich keinen Mühmeter bewegen.
Und wie sehr hat sich die Population der Wildtiere verringert in den letzten Jahren?
Also seit 1970 haben wir Wirbeltiere, also nicht nur Säugetiere, sondern da gehören dann ja auch Fische, Amphibien, Reptilien und Vögel dazu etwa um 60% reduziert. Und wichtig ist, dass die Arten alle noch da sind. Also wir haben das große Artensterben, das steht quasi uns noch bevor. Im Moment haben wir die erstmal alle selten gemacht. Und von selten zu aussterben, das ist aber eben nicht mehr so ein großer Schritt.
Und sagen Sie, Insektensterben ist noch weiter fortgeschritten.
Genau. Richtig? Also wir schätzen, dass in Deutschland sind ja 80%, also der Insektenanzahl, die haben wir verloren, wahrscheinlich seit Mitte der 80er Jahre, also in den letzten 40 Jahren vielleicht. Es gab tatsächlich zuerst eine Studie, die sich das in Deutschland angeguckt hat, also diese bekannte Krefelder Studie. Und angetrieben durch die hat man dann sich mal weltweit das angeguckt. Und egal, wo man hingeguckt hat, hat man festgestellt, dass Insekten seltener werden. Und das ist tatsächlich auch ein wissenschaftlicher Sachverhalt, der extrem erschreckend ist und den es auch gilt, weiter zu erforschen, weil man auch gesehen hat, dass selbst in Schutzgebieten die Arten immer seltener werden. Also das heißt, unser Einfluss ist wahrscheinlich sogar noch größer, als wir denken. Also wir haben eben nicht nur Einfluss da, wo wir jetzt zum Beispiel den Regenwald zerstört haben, sondern längst auch in die intakten Regenwaldgebiete hinein.
Jetzt stehen also viele Arten kurz davor, dass sie aussterben. Wie viele Arten haben wir denn eigentlich?
Wenn wir das mal wüssten. Mhm. Also tatsächlich ist das eines der auch ganz großen Rätsel der Biologie. Wie viele Tier- und Pflanzenarten gibt es eigentlich?
Ach was?
Ja, das ist ganz interessant. Wir haben erstens keine zentrale Datenbank, wo alle beschriebenen Tier- und Pflanzenarten erfasst wären. Man ist dabei, das aufzubauen, aber deswegen wissen wir noch nicht mal genau, wie viele beschrieben sind. Beschrieben heißt, sie haben einen wissenschaftlichen Namen. Die Arten, für die das gilt, das sind ungefähr 2 Millionen. Also 2 Millionen Tiere und Pflanzen zusammengenommen, genau. Und auch Pilze. Die niedrigste Schätzung davon, wie viele Tier- und Pflanzenarten es auf der Welt gibt, die liegt bei knapp unter 9 Millionen. Also das heißt, 2 Millionen von 9 Millionen kennen wir. Die höchste Schätzung, die geht aber tatsächlich in die Milliarden, weil manche Wissenschaftler zumindest der Ansicht sind, dass wenn wir Bakterien zum Beispiel uns nochmal genau angucken würden, dass wir dann zu gigantischen Zahlen kommen würden von Arten. Also das heißt, wir wissen eigentlich nichts.
Wir wissen eigentlich nichts, aber wir rotten die Arten trotzdem aus. Mhm,
genau.
Das heißt, wir kennen ihre Funktion gar nicht für das Ökosystem. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir wie so ein Mikado-Stab einen rausziehen und machen trotzdem so weiter.
Genau. Und nehmen wir ein Beispiel aus der Computernutzung. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, mal wahllos irgendwelche Teile der Festplatte zu formatieren, weil wir ja gar nicht wissen, auf welchen Teilen der Festplatte wichtige Dinge liegen und wo nicht. Und eigentlich ist das ist aber genau das, was wir in der Natur machen. Wir löschen Arten aus, ohne zu wissen, ob die vielleicht für uns wichtig sind. Jetzt ist es so, dass diese hohe Artenvielfalt auch einen hohen Grad an Resilienz zum Beispiel ermöglicht. Also wahrscheinlich ist es so, dass man eben einzelne Arten ausrotten kann, ohne dass gleich das ganze System zusammenbricht. Aber wir wissen nicht, wo auch da der Tipping Point liegt, wo wir da vielleicht die eine Art zu viel ausgerottet haben oder vielleicht die eine Art, die ganz, ganz wichtig ist. Und vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Wenn wir uns mal die Corona-Pandemie angucken, ist ja vielleicht gar nicht auszuschließen, dass es irgendwo die Tier- oder Pflanzenart gab, die den Coronavirus bis dahin im Zaum gehalten hatte. Also rein theoretisch könnte auch sowas mit unseren Eingriffen in die Natur zu tun haben.
Ein einziger Blindflug.
Ein einziger Blindflug, genau.
Es gibt noch eine Studie, die würde ich hier gern unterbringen, von dem indischen Professor Desgupta. Mhm. Der hat analysiert, wie sich innerhalb von 30 Jahren das Finanzkapital, das Humankapital und die Leistungen der Natur verändert haben. Zu welchem Ergebnis ist er gekommen?
Ja, der ist zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen. Seine Wissenschaftskollegen und er haben sich das angeguckt in einem Zeitraum von 1992 bis 2014. In diesem Zeitraum ist das Finanzkapital pro Kopf auf unserem Planeten hat sich etwa verdoppelt. Das Humankapital, also die Fähigkeiten und das Wissen von Menschen, hat um 13% zugenommen. Und das Naturkapital, also der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung, das, was die Natur für uns leistet, das ist um 40% gesunken. Jedes Unternehmen, was so handeln würde, das müsste sofort pleite gehen. Und das ist tatsächlich auch was ab und zu mal schon jetzt im Raum steht, ob wir nicht kurz davor sind, Biodiversitäts Bankrott anmelden zu müssen.
Und müssen davon ausgehen, dass sich das beschleunigt hat noch?
Genau, also diese Studien, die sind ja, das ist ja sehr, sehr aufwendig. Also die Studie ist gerade erst mal vor einem Jahr veröffentlicht worden, aber die Zahlen, die man da analysiert hat, also oder den Zeitraum, den man betrachtet hat, der ging bis 2014. Viele Studien, die wir haben, auch die Zahl, die wir ganz am Anfang genannt haben, 125 Billionen der Wert von Ökosystemleistungen, das galt im Jahr 2011.
Ja, das betrachten wir jetzt mal wirtschaftlich. Also wir haben immer weniger von dieser ja kostenlosen Leistung, von den Ökodienstleistungen. Wenn die so stark abnehmen, wie wirkt sich das dann auf die Verfügbarkeit von zum Beispiel Lebensmitteln und auf den Preis aus?
Ja, also im Moment wirkt sich es auf die Verfügbarkeit, zumindest für Menschen in einem reichen Land wie Deutschland, eher wenig aus. Wir können uns ja irgendwie alles noch leisten. Es wird natürlich alles teurer. Also eine der kostenlosen Leistungen der Natur ist ja die Bestäubung von Nutzpflanzen. Das heißt, wenn ich immer weniger Bestäuber habe, habe ich natürlich immer weniger Früchte. Wenn ich weniger Früchte habe, dann steigt der Preis für Früchte. Wenn ich immer mehr Holz einschlage und immer mehr weniger Wald habe, aber immer weiter Holz brauche, dann steigt natürlich der Preis für Holz. Das heißt, für Menschen in reichen Nationen ist es im Moment noch eher eine Frage des Preises, während es für Menschen in ärmeren Regionen eine Frage des Überlebens schon längst geworden ist. Es gibt auch ein sogenanntes GDP of the poor, also ein Bruttosozialprodukt der Armen. Und bei einem Bruttosozialprodukt der Armen spielen Biodiversität und Ökosystemleistung eine viel, viel größere Rolle. Das kann man sich an ja, ein wenigen Beispielen klar machen. Also keiner von uns trinkt das Wasser aus dem lokalen Fluss. Jemand, der wie zum Beispiel in dem Nationalpark, in dem ich lange gearbeitet habe, da gab es natürlich kein fließendes Wasser. Das heißt, die Leute mussten Wasser aus dem Fluss trinken. Dann sind sie natürlich darauf angewiesen, dass Ökosysteme, dass Wälder diesen Fluss sauber halten. Und wenn wir uns dann angucken, was, ja, wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit der Leistung der Natur, dann sehen wir, dass es viele Menschen gibt, die eben keinen Zugang mehr haben zu sauberem Trinkwasser, die keinen Zugang mehr haben zum Beispiel zu natürlichen Medikamenten, die aus der Natur direkt entnommen werden können, deren Ernährungssituation schlechter wird, weil es eben weniger Wildtiere gibt oder weniger Wildfrüchte, die sie direkt nutzen können.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch sowas wie ein Tipping Point gibt für die Versorgungslage der Menschheit.
Genau.
Sind wir da schon?
Wir haben das alles ja alles sehr, sehr schlecht verstanden, wie stark wir abhängig sind von der Natur und ihren Leistungen. Und wir haben ziemlich viel investiert in Dinge, die uns eigentlich empfindlich machen. Ein gutes Beispiel ist ja die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln weltweit. Mehr als 50% der Kalorien, die Menschen auf der Welt jeden Tag zu sich nehmen, kommen von nur drei Pflanzenarten, nämlich Mais, Weizen und Reis.
Ja.
Ja. Und von diesen drei Arten bauen wir wiederum ganz, ganz wenige Sorten an. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe eine Reispandemie oder eine Weizenpandemie, dann durch diese geringe genetische Vielfalt und diese starke Abhängigkeit von diesen ganz wenigen Arten hätten wir wahrscheinlich sehr, sehr schnell Nahrungsmittelengpässe, Hungerkatastrophe, was auch immer.
Wir fahren also nicht nur geopolitisch ein absurdes Risiko gerade mit der Abhängigkeit von wenigen Pflanzen, sondern auch, weil wir immer nur die ertragreichsten Sorten verbreiten. Und wenn eine von denen dann ein Problem hat, dann reden wir gleich über eine Milliarde Menschen oder so, die nicht mehr versorgt werden können.
Wir wissen, also wir schätzen, es gibt 400.000 Pflanzenarten ungefähr. 200.000 von denen sind für Menschen wahrscheinlich genießbar.
Aha.
Weltweit werden ungefähr 200 regelmäßig gegessen. Und wie gesagt, 50% der Kalorien jeden Tag kommen von drei. Wenn wir uns die Krisen der letzten Jahre angucken, muss man vielleicht auch sagen, die Einschläge kommen näher. Es ist dann eben vielleicht doch nicht so, dass es einmal Peng macht und dann haben wir die Riesenkatastrophe, sondern wir sehen ja, dass wir immer größere Probleme haben. Und wenn wir dahin gucken, egal ob das jetzt aggressive Auseinandersetzungen zwischen Staaten sind, ob das Bürgerkriege sind, ob das Flüchtlingsbewegungen sind, ob das Dürrekatastrophen oder Überschwemmungen sind, sie alle haben letzten Endes irgendwas mit den Eingriffen von Menschen in die Natur zu tun.
Das würde ich jetzt gern genauer verstehen. Also was sind denn die Gründe für den dramatischen Verlust von Biodiversität auf der Welt?
Es gibt verschiedene Haupttreiber. Der allergrößte, muss man sagen, sind die sogenannten Landnutzungsänderungen. Und die bedeuten in der Regel, dass wir aus Naturräumen Räume machen für landwirtschaftliche Nutzung. Aber unser Umgang mit Fläche, der ist sehr kurzfristig gedacht und sehr rücksichtslos. Also wenn man sich tropische landwirtschaftliche Systeme anguckt, dann sind die sehr häufig geprägt davon, dass Brandrodung betrieben wird. Dann habe ich ja vorhin gesagt, die Böden sind aber sehr arm. Das heißt, ein paar Jahre kann da Landwirtschaft betrieben werden und dann gibt es so eine Art Wanderfeldbau. Dann wird der nächste Regenwald wieder abgebrannt, da wieder für ein paar Jahre gewirtschaftet und so weiter. Das ist also ein Riesenthema. Dann haben wir aber natürlich direkte Verfolgung. Das gilt natürlich zum Beispiel für Tiere wie Elefanten. Das gilt aber vor allen Dingen auch für Fische. Wir haben ja eine gigantische Überfischung der Weltmeere und diese Arten und auch diese Ökosysteme sind alle eigentlich durch diese Übernutzung bedroht. Dann haben wir sowas wie invasive Arten. Wir transportieren durch unsere globalen Handelsströme Arten hin und her. Das führt zu einer Vereinheitlichung von Lebensräumen und führt vor allem auf Inseln, muss man sagen, zur Ausrottung dann auch von Tier- und Pflanzenarten durch diese eingeschleppten neuen Arten. Dann spielt natürlich der Klimawandel eine Rolle. Es kommt ja auch da zum Verlust von Lebensräumen. Es kommt dazu, dass Prozesse desynchronisiert werden. Es kommt zu Arealverschiebungen, wo Tiere eigentlich ihren Lebensraum finden müssten in Regionen, wo leider schon Menschen leben. Und auch das ist ein Treiber des Verlusts der biologischen Vielfalt. Und dann natürlich der Eintrag von Umweltgiften, der auch dazu führt, dass Tiere und Pflanzen direkt vergiftet werden oder sich nicht mehr reproduzieren können.
Dünger, sehr stark, Plastik.
Ja, alle Chemieabfälle, alle Industrieabfälle, also auch der Eintrag solcher Gifte aus industrieller Produktion, der erfolgt ja in großen Teilen der Welt einfach so in die Natur.
Auf Helgoland, da gibt es diese wunderbaren Basstölpel, diese seltenen Vögel. Ja. Und da wurde jetzt analysiert, dass in 98% aller Fällen die Nester auch mit Plastiksträngen gebaut werden. Da sind lauter Plastikseile drin. Mhm. Das heißt, die Kleinen, die schlüpfen und dann strangulieren sie sich an dem Plastik.
Genauso schlimm ist, dass sehr viele Tiere Plastik aufnehmen, also entweder absichtlich, weil sie meinen, es handelt sich um Nahrungspartikel. Denn man muss ja sagen, alles, was ein Wildtier natürlicherweise vorfinden würde, wäre ja etwas, was es fressen kann. Mhm. Also alles, was im Meer schwimmt, kann ein Seevogel, kann eine Schildkröte, kann ein Fisch fressen. Und wir haben da aber Sachen reingetan, die man nicht mehr fressen kann. Aber das wissen die Tiere ja nicht. Das heißt, sie fressen das. Und bei Albatrossen zum Beispiel hat man in 40% der Mägen Plastik gefunden. Die verwechseln das eben mit Fischen oder Nahrungsbestandteilen, die sie eigentlich fressen könnten, weil sie eben ja nicht dafür gemacht sind, zu erkennen, dass im Meer was schwimmt, was man nicht fressen kann, was für einen giftig oder tödlich ist. Und diese Plastikbestandteile in den Mägen, die werden nicht verdaut, die verbappen dann und die Tiere sterben, verhungern häufig bei vollem Magen.
Plastikbelastung gehört ja zu einer von den neuen Belastungsgrenzen des Planeten. Und seit Januar wissen wir, dass wir auch diese Belastungsgrenze überschritten haben. Ja. Was nicht so bekannt ist, ich würde Sie gerne danach fragen, das ist Zementgewinnung. Es wird ja hier gebaut wie verrückt auf diesem Planeten, in China innerhalb von 10 Jahren so viel wie in den USA in 100 Jahren. Und dafür brauchen wir Sand. Mhm. Ja. Was hat Sand für einen Einfluss auf Biodiversität?
Ja. Einen viel größeren, als man gemeinhin annehmen würde. Für Bausand eignet sich nicht Wüstensand. Man würde jetzt ja denken, naja, komm, Sand, es gibt es ja wie Sand am Meer. Genau, wie Sand am Meer gibt es den auch, oder wie Sand in der Wüste. Aber das Blöde ist, der Wüstensand, der ist so rund geschliffen durch den Wind und wenn man damit Zement machen würde, dann hätte das nicht die entsprechende Festigkeit, die man für Bauwerke braucht. Also braucht man Sand, der entweder von Küsten kommt oder aus Flussdeltas. Und der wird da abgespült in großem Maße. In Indonesien gibt es schon ganze Inseln, die verschwunden sind, weil man die komplett abgespült hat. Und diese Küstenbereiche, diese Flussdeltas, die sind aber eben Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Wir hatten Korallenriffe angesprochen, aber ich hatte schon mal eben Meeresschildkröten kurz erwähnt. Die wissen ja viele Menschen, die haben ihre Schildkrötenstrände. Ja, die Strände werden jetzt abgespült, da dieser Lebensraum verschwindet. Und auch die Flussdeltas sind häufig Brutstätten für die jungen Aufzucht von Fischen. Das wird alles zerstört, um an möglichst viel Sand zu kommen.
Wenn Sie von den Gründen berichten, dann haben die ja auch eine Interdependenz. Ja, es haben ja viele Dinge doch miteinander zu tun. Zum Beispiel Klima, wenn Sie sagen, es gibt weniger Wald, dann kommt das auch daher, dass es Waldbrände gibt aufgrund der Erhitzung. Können Sie das mal abwägen? Wir haben Klimaschutz und Artenschutz. Was davon ist jetzt eigentlich dringlicher?
Ja, also man darf diese beiden Themen natürlich nicht gegeneinander aufwiegen oder ausspielen. Aber was man sagen muss, ist, dass wir dieses Klimawandelthema niemals auch nur annähernd in den Griff bekommen, wenn wir uns nicht ganz stark auch auf das Thema Biodiversität und Ökosystemleistung fokussieren. Also zum einen ist es so, dass ungefähr 20% der weltweiten Emissionen daher kommen, dass Wälder abgebrannt werden. Ich habe ja vorhin diese Brandrodung erwähnt. Das bedeutet, wenn wir das zum Beispiel einfach mal lassen würden, einfach keine Wälder mehr anzünden, dann würden wir unsere CO2-Emissionen global um ungefähr 20% senken. Dann wissen wir, dass die Trockenlegung von Mooren auch dazu führt, dass da immer weiter CO2, aber auch Methan ausgast. Das bedeutet, dass wir mit dem Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung massiv dem Klimawandel etwas entgegenzubringen hätten. Und was man unbedingt bedenken muss, ist, dass jede Maßnahme zum Schutz von Biodiversität ist eine Maßnahme, die den Klimawandel bekämpft. Aber nicht jede Klimaschutzmaßnahme ist eine Maßnahme, die förderlich für Biodiversität ist. Wissenschaftlicher State of the Art ist, dass man eigentlich zuerst an Biodiversität und Ökosystemleistung denken muss. In der Folge wird Klima geschützt. Und im Moment ist es, wenn wir uns anhören, was Unternehmen machen, was auch in der Politik besprochen wird, dann ist es immer das Thema Klimawandel ganz, ganz oben. Wenn wir uns aber die Relevanz angucken und die Abhängigkeiten dieser beiden Themen, dann ist klar, wir müssen ganz, ganz dringend über Biodiversität und Ökosystemleistung sprechen.
Gut, das gibt uns jetzt schon mal eine Orientierung, wie wichtig Biodiversität als Thema auch für Unternehmen sein muss. Ich möchte noch den Gedanken bringen, den wir immer wieder lesen. Experten sagen, bei der Erderhitzung geht es um die Frage, wie wir leben, und bei Biodiversität um die Frage, ob wir leben.
Ganz genau.
Was ist genau damit gemeint?
Wenn der Klimawandel weiter voranschreitet, dann wird das Leben auf unserem Planeten für viele Menschen, für uns in Mitteleuropa als Letzte, muss man sagen, quasi, ja, immer unerträglicher. Es wird zu größeren Flüchtlingsbewegungen kommen. Es wird dann in der Folge natürlich zu Auseinandersetzungen kommen, wahrscheinlich auch zu mehr militärisch geführten Konflikten. Unser aller Leben wird unangenehm und vielleicht sehr unangenehm. Aber wenn wir Biodiversität und Ökosystemleistungen vernichten, dann können wir nicht mehr leben. Also ein Mensch kann in einem extremen Klima überleben, aber er kann eben nicht ohne Nahrung überleben, zum Beispiel. Und diese Ökosystemleistungen, die zeichnen sich alle durch folgende Punkte aus. Also zum einen, Menschen können sie entweder gar nicht ersetzen oder wir können sie zu einem sehr hohen Preis ersetzen und wir können sie in der Regel schlechter machen als die Natur. Also Stichwort
Bestäubung.
Zum Beispiel Bestäubung, genau. Also ein Honigbienenvolk bestäubt pro Tag, ich glaube, ungefähr 300.000 Blüten. Ein Mensch kann ungefähr 10.000 Blüten am Tag bestäuben. Die Honigbiene, die macht das kostenlos. Vorhin haben wir gesagt, fruchtbare Böden. Das ist zum Beispiel eine Ökosystemleistung, die Menschen nicht ersetzen können. Man kann alle Nobelpreisträger der Erde in einen Raum setzen, gibt denen alles Geld und alles technische Equipment, was sie wollen, und einen Eimer Sand. Und die kommen mit einem Eimer Sand da wieder raus. Es ist Menschen nicht möglich, aus Gestein oder Sand fruchtbaren Boden zu machen.
Auch nicht durch die vielbeschworenen Innovationen, die wir im Klimabereich ja sehen. Da tut sich ja was. Mhm. Da ist ja tatsächlich auch die Rettung nahe. An manchen Stellen habe ich den Eindruck, wenn wir denn wollen und uns dafür entscheiden. Bei Biodiversität ist das was anderes.
Aber wenn ich dazu vielleicht noch kurz was sagen darf. Also ganz beliebt ist, höre ich jetzt immer wieder, ja, Carbon Sequestration. Also alle möglichen machen sich Gedanken, wie wir CO2 aus der Luft holen, wie wir es irgendwo verpressen. Da muss ich sagen, Mann, Photosynthese, das ist Carbon Sequestration. Da wird Kohlenstoff in gigantischen Mengen gebunden, und zwar nicht in irgendwas, was ich dann in die Erde verpresse und Angst haben muss, dass es wieder hochploppt, sondern ich mache daraus Nahrung, ich mache daraus Holz, ich mache daraus Lebensräume. Also ich mache aus CO2 lauter mega hochwertige Sachen. Also das beste Upcycling, was es gibt.
Ja, man würde ja immer nach dem Pareto-Prinzip eigentlich vorgehen und dort sein Geld hin investieren, wo es am meisten bringt.
Ja.
Absurderweise von all dem Geld, was immerhin wächst, für Klimaschutzinvestitionen gehen nur 3% in Naturschutz. Gut, jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, wo die Stimmung, die jetzt wahrscheinlich schon sehr belastet ist durch Ihre Worte, die Stimmung, die wichtig sind, aber die uns natürlich nicht glücklich machen können. Kommen wir jetzt zu der Frage, was können wir tun? Denn das können wir natürlich nicht so stehen lassen, was alles hier nicht in die richtige Richtung geht. Und deswegen gibt es Planetary Business, damit wir verstehen, was können vor allen Dingen die Unternehmen machen, auch die Individuen, aber lassen Sie uns über Unternehmen auch sprechen, die einen größeren Hebel haben, die auch verantwortlich sind, natürlich für viel Schaden, der da verursacht wird. Wie können wir das mal greifen, was alles zu tun ist oder einfach auch zu unterlassen?
Jedes Unternehmen muss wissen, wo bin ich abhängig von Biodiversität und Ökosystemleistung und wo wirke ich ein auf Biodiversität und Ökosystemleistung. Man kann das ignorieren, noch vielleicht als Unternehmen. Das bedeutet aber, dass man sich auf extrem dünnes Eis begibt, aus vielerlei Gründen. Also angefangen von Reputation, Zugang zu Kapital, aber irgendwann auch mit dem Risiko, dass dieses eigene Kerngeschäft überhaupt nicht mehr betrieben werden kann.
Wie fangen wir denn da an? Wie können wir da Licht ins Dunkel bringen, auch die Diskussion im Unternehmen anheizen in die Richtung?
Also zum einen, glaube ich, ist es echt wichtig, dass Unternehmen erstmal verstehen, wie groß ist eigentlich das Thema. Erstmal wirklich vielleicht sogar unabhängig vom eigenen Geschäft. Jeder Mitarbeiter im Unternehmen, jeder, der da irgendeine Entscheidung trifft, der muss verstehen, warum Biodiversität und Ökosystemleistung ein so zentrales Thema ist. So hat es ja mit dem Thema Klimawandel auch mal angefangen. Also heute gibt es kein Unternehmen, was irgendwie sagen kann, ja, ist uns egal, betrifft uns nicht. Jedes Unternehmen betrifft das und da müssen wir hin. Und die andere Sache ist wirklich der Blick in die eigene Lieferkette. Viele Unternehmen meinen, sie haben da keinen Bezug. Sie glauben, dass sie nicht abhängig sind von Biodiversität und Ökosystemen, weil sie zum Beispiel Finanzprodukte verkaufen oder technische Geräte oder Dienstleistungen. Das stimmt aber nicht.
Jetzt kenne ich ja die Gegenwehr, die manchmal im Unternehmen entsteht. Und es war ja schon ein weiter Ritt, den Menschen zu erklären, dass Klima ein Thema ist für jedes Unternehmen. Wenn wir jetzt ankommen mit Biodiversität, dann kann ich mir vorstellen, dass Menschen sagen, das auch noch.
Das stimmt, das sagen die auch häufig. Aber erstens hat, glaube ich, das Thema Klimawandel insofern da gute Vorarbeit geleistet, dass die Unternehmen alle verstanden haben, aha, ich muss mich mit so einem Thema beschäftigen. Und ja, Biodiversität, also wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann fliegt einem wirklich das eigene Geschäft früher oder später um die Ohren. Und zwar durch so Sachen, auch vielleicht durch Richtungen, die man gar nicht erwartet hat. Also ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, da hat der norwegische Pensionsfonds gesagt, bei uns fliegen Unternehmen raus, die irgendwie einen Beitrag zur Entwaldung des Amazonas leisten. Ja, plötzlich mussten die Unternehmen gucken, oh, bin ich denn eins von den Unternehmen? Weil wenn ich da aus diesem Fonds fliege, dann habe ich echt ein großes Problem. Und diese Tendenz, die sehen wir schon jetzt in den letzten 2 Jahren, dass zum Beispiel Banken und auch Versicherungen langsam verstehen, wir haben einen Riesenhebel hier mit unserem Geld und wir versichern Unternehmen nicht mehr, die da eingreifen in Ökosysteme. Wir geben keine Kredite mehr für Projekte, die einen negativen Effekt auf Biodiversität und Ökosystemleistung haben. Das fängt vielleicht im Moment erst an, aber das wird auf jeden Fall stärker werden, denn die Kreditinstitute, die Versicherungen, die kriegen ja auch totalen Gegenwind aus der Gesellschaft zum Beispiel.
Ich denke, wir müssen jetzt mal akzeptieren, dass es ein Fehler war, in den vielen Wirtschaftstheorien zu denken, Rohstoffe gibt es unbegrenzt.
Ganz genau. Also für mich als Naturwissenschaftlerin, also das verstehe ich gar nicht, wie überhaupt ein Mensch glauben kann, dass auf einem endlichen Planeten Ressourcen unendlich verfügbar sind und dann, das mögen jetzt wahrscheinlich viele gar nicht mehr gerne hören, bedeutet es auch, dass es kein unendliches Wirtschaftswachstum geben kann.
Naja, es gibt die Idee der Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Da kann ich tatsächlich immer wieder neue Produkte konzipieren, designen, aber aus den bestehenden Rohstoffen.
Das stimmt.
Das müssen wir können. Es gibt genügend Beispiele, dass wir das können. Also eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Materialverbrauch.
Genau.
Also vielleicht, wenn wir mal anfangen, ein paar Grundregeln hier aufzustellen. Die oberste Bürgerpflicht ist, auf die Rohstoffe zu achten, da nicht mehr so viel zu brauchen. Im besten Fall ein Design zu entwickeln, bei dem wir überhaupt keine neuen Rohstoffe mehr brauchen. Denn ob man jetzt ein Biodiversitätsfanatiker ist oder nicht, wir sehen ja an dem, was Sie berichten, Rohstoffe werden knapp.
Genau.
Zumindest werden sie deutlich teurer. Ja. Das ist so oder so ein Problem für Unternehmen.
Wenn man mal zumindest gedanklich sagt, okay, wir dürfen nur das verwenden, was wir schon mal in den Händen gehalten haben. Also wir können Produkte, die der Kunde benutzt hat, zurücknehmen und dann weiterverwenden. Das wäre ein Riesenschritt und ein Schritt, glaube ich, in die eigene Zukunftssicherung auf jeden Fall auch.
Hier saß mal Alfred Ritter von Ritter Sport, der gesagt hat, er macht da nicht mit bei dieser Idee, dass wir unseren Fußabdruck reduzieren sollen. Er möchte keinen kleinen Fußabdruck haben, sondern einen großen. Also er möchte netto positiv sein. Er möchte am Ende gut sein ja. für die Welt. Das heißt, er möchte ein Leben lang arbeiten, eine Firma geleitet haben und am Ende ist mehr für die Gesellschaft und für die Natur über als vorher. Mhm. Das klingt eigentlich sehr logisch, oder?
Das klingt super logisch, aber macht die Firma Rittersport das?
Da empfehle ich jetzt, diesen Podcast mit Alfred Ritter zu hören, natürlich. Und Sie könnten sich sicher vieles erzählen, weil Sie ja selbst ja. Kakao anbauen.
Genau, also
und
bei Kakao.
Beide Experten sind.
Ja, ja, genau. Also bei Kakao ist tatsächlich nach Rindfleischproduktion, Soja und Palmöl der viertgrößte Zerstörer tropischen Regenwalds. Und ein Beispiel, wo man es ganz, ganz anders machen kann.
Das sagen Sie jetzt nicht als Theoretikerin, sondern weil Sie es tatsächlich auch machen. Genau. Practice what you preach.
Genau.
Was machen Sie genau?
Also wir haben ein kleines Kakao- und Schokoladen- und inzwischen auch Kaffee- und Paranussunternehmen, Peru Puro. Und wir sind der Business Case für Biodiversität. Also wir wollten eigentlich genau das mal zeigen, dass Zahlen von sehr hohen, fairen Preisen direkt an Kleinbauern, in dem Fall Peru, und der Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung, und zwar nicht ein geringerer negativer Fußabdruck, sondern tatsächlich ein positiver, dass das auch ökonomisch funktioniert. Und das gelingt uns tatsächlich.
Die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ist, schmeckt die Schokolade denn auch?
Tatsächlich sind wir mehrfach ausgezeichnet bei den Schokoladenweltmeisterschaften. Sowas gibt es tatsächlich. Und da haben wir mehrfach, sind wir Vize-Weltmeister geworden, wobei der Weltmeister keinen Regenwaldschutz macht und keine so fairen Preise zahlt. Und deswegen behaupten wir, dass wir die beste Schokolade der Welt
die
haben.
Die leckerste, faire und ökologische Schokolade
genau.
auf der Welt. Gratulation, toll. Wenn Sie jetzt ein Material hätten auf der Welt, ein Rohstoff, auf den wir sofort verzichten sollten, weil er den größten Schaden verursacht. Wir hatten schon über Fleisch gesprochen, Palmöl. Aber haben Sie noch einen, der so richtig was ausmacht?
Aluminium ist ein Riesenproblem. Also der Rohstoff, aus dem Aluminium gewonnen wird, ist Bauxit. Bauxit wird im Tagebau gewonnen. Und die Länder mit dem größten Reservoir an Bauxit sind China, Australien und Guinea in Afrika. China, klar, behält das Bauxit in erster Linie für sich. Australien, sehr hohe Umweltauflagen, sehr hohe Löhne. Und dann bleibt Guinea in Afrika, niedrige Umweltauflagen, niedrige Löhne. Und dummerweise das Land mit dem größten Schimpansenvorkommen. Also da leben die meisten unserer nächsten tierischen Verwandten.
Also Rohstoffe sparen, wo es nur geht. Für das Thema Klimaschutz gibt es ja schon einiges an Infrastruktur, an weltweiter gemeinsamer Zielsetzung, auch spätestens seit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Werden wir so eine Roadmap auch für Biodiversität haben?
Also ich hoffe natürlich sehr. Wir haben die Konvention über die biologische Vielfalt, die von den meisten Staaten auf der Welt unterzeichnet und ratifiziert wurde. Das bedeutet aber jetzt mal zunächst, dass wir Abkommen haben und alle sagen, ja, stimmt, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wir haben sowas wie Überlegungen von entwaldungsfreien Lieferketten. Das heißt, auf der einen Seite muss man sagen, es ist alles zu wenig, zu spät. Aber immerhin, wir haben uns auf den Weg gemacht. Und wir müssen natürlich hoffen, dass diese Entwicklung ja, sich beschleunigt, dass da über das, was gesetzlich festgelegt wird, vielleicht auch der eine oder andere einfach mal den Schritt mehr geht. Und da wollen wir mal die Hoffnung nicht aufgeben. Also idealerweise steigt die Wertschätzung schneller für Biodiversität und Ökosystemleistung, als die Zerstörung voranschreitet.
Aber stellen wir uns mal vor, im allerschlimmsten Fall, die Menschen denken nicht um. Wir machen alles so weiter wie bisher. Dann sagen Sie uns mal bitte ganz ehrlich, wo kommen wir dann hin?
Also wir sehen in den Anfang vom Untergang ja schon. Die meisten Menschen denken, das ist ein Thema, was Tiere und Pflanzen berührt, aber uns nicht. Und wenn man sich solche dramatischen Zukunftsszenarien anguckt, dann gibt es ja immer irgendwelche Filme oder so, wo der Mensch da, der letzte Mensch sitzt in einer völlig zerstörten Natur und der Held soll dann noch irgendwie was richten. Und diese Vorstellung geht ja davon aus, dass wir als Letzte aussterben. Das ist aber falsch. Wir sterben irgendwo im Mittelfeld aus. Und deswegen geht es auch eben nicht um die Rettung der Welt, sondern eigentlich um die Rettung unseres eigenen Überlebens. Und aussterben wird bei uns sicher nicht so sein, dass es einmal plopp macht und dann gibt es keine Menschen mehr, sondern damit zusammenhängt der Niedergang von unseren Zivilisationen, die Zunahme von ja, katastrophalen Ereignissen, die unser Alltagsleben erst verschlechtern und dann unmöglich machen. Und das wollen wir ja alles nicht erleben. Und deswegen, ja, mein Aufruf, diese schrecklichen Zukunftshorrorszenarien zu vermeiden.
Gib den berühmten Satz von Karl Popper, Optimismus ist Pflicht. Klingt super und wir wollen auch immer optimistisch sein. Ist in diesem Fall Optimismus gefährlich und dumm?
Also gefährlich und dumm ist es, wenn man denkt, naja, das wird schon so schlimm nicht kommen, das wird schon irgendwie werden. Für mich als Wissenschaftlerin bin ich da so in einem Dilemma. Also wissenschaftlich kann ich sagen, das, was wir machen, das führt direkt Mang in die Katastrophe. Gleichzeitig will ich aber natürlich vermeiden zu sagen, oh, alles schon zu spät. Von mir will man auch immer gerne hören, dass es 5:12 ist, aber jetzt ist es schon so lange 5:12 und immer wird es nicht 5:12 sein. Also die Uhr bewegt sich da weiter und wir müssen echt mal was machen.
Was wünschen Sie sich denn von den Medien? Denn vieles, was Sie sagen, ist ja leider überhaupt nicht common knowledge.
Ja. Das ist ein Riesenproblem, dass in den Medien auf und ab eigentlich immer nur das Thema Klimawandel kommuniziert wird, wo Biodiversität und Ökosystemleistung also eigentlich unser größeres Problem sind. Ich wünsche mir von den Medien, sich mit diesem Thema mal seriös auseinanderzusetzen. Ich wünsche mir auch, dass ich mal in der Talkshow sitze und nicht zum 1000. Mal, keine Ahnung, ein Experte
zu Corona.
Wir wissen,
wen Sie meinen.
Genau. Also das wäre super, ich würde da mal sitzen dürfen.
Ja, denn es ist ja kein Randthema, es geht hier ums Überleben.
Oh, das Biodiversitätsthema, wo, wie Sie richtig sagen, es um unser Überleben geht. Oh, das ist so komplex, damit können wir uns nicht beschäftigen. Egal wie komplex es ist, wir müssen uns damit beschäftigen.
Sehen Sie denn schon Firmen, große, wichtige Firmen, die Biodiversität optimal vorleben und
nee,
als Unternehmensziel verankert haben?
Die sehe ich leider nicht. Also es gibt immer mehr Unternehmen, die sich dem Thema annehmen. Also wir haben ja unsere kleine Beratungsagentur vor fast 20 Jahren gegründet, eigentlich mit so einem Fokus auf Biodiversität und haben am Anfang immer gehört, oh nee. Also entweder haben die Leute gesagt, das können mal die Naturschutzorganisationen machen, damit haben wir nichts zu tun. Oder sie haben gesagt, wir machen schon Klima. Und das hat sich in den letzten 2 Jahren geändert. Wir hatten nie so viele Anfragen von Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Wir haben als neuen Kunden einen Fußball-Bundesligisten, wir haben Unternehmen aus der Bekleidungsindustrie, aus der Finanzindustrie, aus dem Immobiliensektor. Also deswegen sehe ich schon, Unternehmen fangen an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber dieser Schritt, dass man sagt, wir machen jetzt alles anders, den sehe ich bei den Großen noch nicht. Worauf meine Hoffnung so ein bisschen basiert ist, dass wir neue Unternehmen sehen. Also zum Beispiel im Finanzbereich, die sagen, okay, wir haben schon gesehen, man kann mit Kohlenstoffzertifikaten Geld machen. Dann lasst uns doch mal als nächsten Schritt überlegen, ob man nicht mit Biodiversitätszertifikaten Geld machen kann. Vielleicht fällt uns irgendwas ein, wie wir Ökosystemleistung in Wert setzen, sodass die nicht einfach mehr kostenlos abgegriffen werden können.
Dann wünsche ich Ihnen und uns, dass es bald ganz, ganz viele Firmen gibt in dieser Art und sie dann wiederkommen und strahlend berichten, dass alle jetzt kapiert haben, wie wichtig das ist und auch schon Lösungen vorschlagen.
Das wäre super.
Frau Fischer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich, dass ich eingeladen war.
Alles Gute.
Planetary Business, der Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung, wird produziert und moderiert von Stefanie Hauer. Wir sind unabhängig von Sponsoren und Werbekunden und für Sie auf Dauer kostenlos, versprochen. Besuchen Sie uns auf unserer Website unter planetary-business.org. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter mail@planetary-business.org.